Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Robert Miesig, das ist einer der bekanntesten linken Publizisten und Gegenwartsanalytiker in Österreich. Er veröffentlicht aber auch viel in deutschen Zeitungen und Verlagen. Und in dieser Woche erscheint ein neues Buch von Robert Miesig. Das heißt Die Kunst des Widerstands, von Marx bis Kafka, von Orwell bis Butler. Und Robert Miesig ist jetzt in Wien in Österreich für uns im Studio. Guten Tag nach Wien, grüße Sie.
Guten Tag, Herr Mayer. Hallo, grüße Sie.
Ihr neues Buch, Die Kunst des Widerstands, Sie greifen da auch Themen auf, Personen auf, über die Sie auch in anderen Büchern schon geschrieben haben, zum Teil viel ausführlicher geschrieben haben. Was für ein Buch ist jetzt dieses neue für Sie? Was wollten Sie damit auch für sich selbst klären?
Naja, es ist jetzt zunächst einmal eine Sammlung von Essays, zum Teil von Essays, die schon irgendwo erschienen sind und andererseits von Essays, die extra für das Buch geschrieben worden sind oder auch verändert sind. Es ist erstens mal eine Kommunikation, wenn man so will, zwischen dem politisch-aktivistischen, gesellschaftstheoretisch-gesellschaftsanalytischen und auf der anderen Seite der Bedeutung der Kunst in diesem Feld, also wie das aufeinander auch einwirkt. Deswegen ja auch der Titel dieses Buches. Wie soll man sagen, ich würde sagen, das Buch stellt sich vor allem die Frage, wie die Linken, die Liberalen, die aufgeklärte demokratische Mitte oder links der Mitte auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren sollen. Also es ist weniger eine Beschreibung des Übels, sondern eher eine Frage, wie gehen wir damit um?
Und da ist Ihr Vorschlag ein Begriff, der in sich so ein bisschen widersprüchlich ist, nämlich der Begriff eines radikalen Linksliberalismus. Das würden Sie empfehlen. Was meinen Sie damit?
Ja, ich meine damit, es ist eher ein Ergebnis einer Kompliziertheit, ja, wenn man so will. Mhm. Es gibt ja ich mach's mal ganz grob schlechtig, es gibt diesen rechten Populismus, der sich immer mehr radikalisiert im Rechtsextremismus bis zu hin einen neuen Faschismus, wie man in den USA wahrnimmt. Und da gibt es einerseits die Antwort von links, die heißt, wir müssen jetzt auch populistischer werden, um diesen Zorn, diesen Wut, den der offensichtlich in der Gesellschaft ist, nicht den Rechten allein zu überlassen. Ja? Mhm. Weil der klassische liberal gewordene Mitte, Progressismus, Sozialdemokratie oder was auch immer, so gemächlich und gemütlich geworden ist, dass er diesen Zorn und diese Wut überhaupt nicht mehr repräsentieren kann. Da sage ich, das ist auch ein Weg in die Sackgasse, weil wenn man die Vertrotteltheit und das Schwarz-Weiß und die Versimpelung der Welt durch progressivere Versimpelung der Welt kontern würde, wird erstens nichts Gutes rauskommen und übrigens auch, es wird nicht wirklich funktionieren, weil die Menschen sind auch nicht so ganz doof, wie man es glaubt, wenn man sie gewissermaßen mit einer solchen Überzeugungsstrategie bespielen will.
Also linker Populismus funktioniert für Sie nicht, dann können wir das schon mal festhalten. Ja.
Ich glaube, dass das ein bisschen eine Sackgasse ist. Mhm. Es mag da und dort funktionieren, kurzfristig, aber es gibt relativ viele, eine lange Liste, wo es eigentlich gescheitert ist. Ja? Auf der anderen Seite sind die Vorwürfe an einem Linksliberalismus, der alle Graustufen bedenkt, alle für und wider abwägt. Im Abwägen hat er schon so quasi sehr viel Zeit verloren und wenn er lang abgewogen hat, weiß er nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Natürlich diese Vorwürfe gegen diese Gemächlichkeit und Gemessenheit und Maßvollheit eines linken Liberalismus sind ja nicht falsch. Von daher wäre die Antwort die sozusagen die Tugenden eines linken Liberalismus aufgreift, ohne seine Schwächen und mit seinen Schwächen umgeht. Und das wäre ein ambitionierter, ein akzentuierter Linksliberalismus. Eine Freundin von mir hat ironisch gemeint, eigentlich wäre für sie das Beste ein liberaler Linksradikalismus, was natürlich auch schwer zu haben ist. Ja. Aber die Tugenden bewahren, ohne die Schwächen zu verlängern, darum geht's.
Jetzt in diesem gesellschaftsanalytischen Teil beziehen Sie sich ja vor allem auf zwei Denker, nämlich einmal auf Judith Butler und auf Karl Marx. Jetzt haben ja doch viele Menschen Karl Marx für einen Kommunisten gehalten oder zumindest für den Begründer des Kommunismus. Ist er für Sie eigentlich ein radikaler Linksliberaler?
Nein, das ist er natürlich nicht, aber viele, viele linksliberale Denker sind ja eigentlich Linke gewesen, aber der Linksliberalismus ist eher so etwas wie eine Charaktereigenschaft oder ein intellektueller Stil. Auch ich habe ja auch einige Passagen drüber, über Viktor Adler, den Gründer der österreichischen Sozialdemokratie, ein kämpferischer Linker, aber der die Dinge auch immer von allen Seiten angeschaut hat und und die Versimpelung der eigenen, durch die eigenen Leute nicht so richtig gescheit gefunden hat. Bei Marx und beim Marxismus, Marx war natürlich sicher kein Linksliberaler, bis zu einem gewissen Grad war er auch von Charaktereigenschaften einer, der keinen Streit ausgelassen hat und auch so ein bisschen eine sektierische Persönlichkeitsstruktur schon hatte. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Marx und das Denken von Marx und Engels zu einem intellektuellen Stil geworden, der die Welt als Prozess betrachtet, nichts als eine fertige Konglomeration oder Situation, die dann fix ist, sondern immer in Bewegung, also auch eine geistige Wendigkeit hochgehalten hat. Engels vielleicht ist da vielleicht fast das bessere Beispiel, auch deswegen, weil er länger gelebt hat als Marx, also mehr Zwang gesehen hat, die eigenen Dogmen ein bisschen zu hinterfragen am Ende seines Lebens.
Also Sie entwerfen Ihre Form des radikalen Linksliberalismus in dem Buch, Sie begründen das unter anderem mit dem, was bis heute aus Ihrer Sicht am Denken von Karl Marx aktuell ist. Und dann, Sie haben es schon angekündigt, kommen Sie im zweiten Teil des Buches zu Büchern, Romanen vor allem, die auch einen Beitrag zur Gesellschaftsanalyse leisten können. Sie haben sich dafür auch den Boom des autofiktionalen Schreibens angesehen, unter anderem am Beispiel der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Was leisten denn jetzt aus Ihrer Sicht Ihre Romane für die Analyse unserer Gesellschaft?
Naja, diese Romane haben ja einen großen Hype in den letzten Jahrzehnten oder Jahren, letzten 10 Jahren. Und das ist ja nicht nur Annie Ernaux, das ist ja Didier Ribon, das ist ja Édouard Louis und andere, die alle eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte des, man kann es auch Aufstieg nennen, oder das sich durch nach oben hin oder durchs ins Leben hineinschrauben von Personen aus der Arbeiterklasse, aus den unteren, zumindest aus den unteren Etagen unserer Gesellschaft, die aber gleichzeitig damit auch ihre Milieus verlassen und damit auch so eine Art von Verrat an ihrer Klasse begehen, ja, und über diesen Verrat auch Scham empfinden und gleichzeitig schämen sie sich ihres Herkommens, das beschreiben sie ganz deutlich und haben natürlich auch eine Scham über dieses Schämen. Ja? Sie beschreiben auch, was das alles immer bedeutet. Also wenn du, man geht ja ins Leben hinaus, es ist ja ein Abenteuer gleichzeitig und man erobert Welt und gleichzeitig lässt man ganz viele Menschen zurück. Und damit verbunden ist auch so etwas wie, also nicht nur die Scham, sondern auch eine Einsamkeit, weil das prekäre Ich, das sich verändert, ja immer andere nachahmen muss und auf der anderen Seite eine Geschichte zerbrochener Freundschaften hinter sich lässt. Das sind ganz, für mich ganz interessante Aspekte oder ganz wesentliche Aspekte dieser Art von Literatur.
Und Sie schreiben auch über zwei Autoren, die Sie wahnsinnig schätzen, Franz Kafka, George Orwell und über einen Ihrer Brüder im Geiste, so kam es mir jedenfalls vor, der Schriftsteller und Filmemacher Pier Paolo Pasolini. Und bei ihm beschreiben Sie etwas, wo wir vielleicht wieder anknüpfen können an Ihren radikalen Linksliberalismus, weil Sie bei ihm eine Haltung beschreiben, die auch so in sich widersprüchlich ist. Sie nennen ihn nämlich einen linken Konservativen. Und als ich gerade die Nachrichten hörte hier bei uns, dachte ich vielleicht hat ja gestern auch ein linker Konservativer die Wahlen in Baden-Württemberg gewonnen. Cem Özdemir, könnte man das sagen aus Ihrer Sicht?
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, Pasolini war ja wirklich so ein konservativer Kommunist in seiner ganzen Widersprüchlichkeit, der auch unglaublich viel auch klagende Nostalgie hatte. Ja? Also der Zerfall von Lebenswelten, die Modernisierung, auch die Industrialisierung, Amerikanisierung, auch der Konsumismus und der damit verbundene Hedonismus, das hat er total abgelehnt. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, dass Cem Özdemir so etwas ist. Ich würde eher sagen, bei Cem Özdemir, das erinnert mich an etwas, was ich glaube ich in einem Kapitel deutlich weiter vorne beschrieben habe, dass die Frage der Konsequenz ja auch eine ambivalente ist. Ja? Ein linker Politiker, der super konsequent ist, wird vielleicht nichts von seinen linken Ideen durchsetzen können, weil er keine Mehrheiten gewinnt. Und ein anderer, der vielleicht sich geschmeidig auch ein bisschen an die Umstände der Zeit und damit auch Grundhaltungen, die in einer Gesellschaft vorhanden sind, anpasst, wird es schaffen, eine Mehrheit zu gewinnen. Und ich glaube, das hat man sehr deutlich gestern gesehen, wie ein grüner Politiker unter den Bedingungen, wo die Grünen gerade von allen irgendwie runtergemacht werden, sage ich jetzt mal sehr wienerisch, dann die stärkste Partei wird. Ja.
Noch eine letzte Frage. Sie beginnen Ihr Buch mit den Sätzen, zitiere ich mal, dies sind nun die Jahre unseres Missvergnügens, jetzt ist die Demokratie beinahe überall vom Geist der Illiberalität, des Antipluralismus und des autoritären Rechtsextremismus bedroht. Aber mir scheint, mit dem Buch haben Sie sich vielleicht auch selbst aus diesem Missvergnügen rausgeschrieben, denn das Buch hat ja fast was Vergnügtes oder Beschwingtes im Ton, wo Sie auch diese ganzen widerständigen Reserven anzapfen.
Ja, ich glaube, Humorlosigkeit bringt uns überhaupt nicht weiter. Und wenn wir irgendwie in einen Zustand der Traurigkeit und der Verbitterung hineinschrauben, dann haben wir erstens ein schlechtes Leben und werden außerdem niemanden für uns begeistern können. Also Humor, ich glaube, alle meine Texte durchzieht Humor. Und wenn ich mal selbst in keiner humorvollen Stimmung bin, versuche ich das auch irgendwie zielgerichtet. Der erste Satz ist ja ein bisschen eine Shakespeare-Abwandlung von Richard III. Mhm. Die Frage der ersten Sätze ist ja für mich auch immer eine nicht nur für mich zentrale, sondern auch in der Beobachtung von Literatur. Mhm. Kafka haben wir ja schon besprochen. Der ist ja ein Meister der ersten Sätze gewesen. Ein bisschen abschauen kann man sich ja da auch was davon. Und Autoritarismus ist vielleicht auch die Tochter oder verbunden mit Verbiestertheit und insofern jede Form von Verbiestertheit ist konterrevolutionär.
Am Mittwoch erscheint Robert Miesigs Buch Die Kunst des Widerstands von Marx bis Kafka, von Orwell bis Butler im Wiener Picus Verlag mit 176 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.